Zur Ehre Gottes erheben wir uns und feiern diesen Gottesdienst im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich möchte ich Sie und euch begrüßen zum Gottesdienst hier in Lichte. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Und ganz besonders möchte ich heute unsere Jubilare begrüßen, unsere diamantenen Konfirmanden. Schön, dass Sie da sind. Ja, mit den Jubiläumsfarben, da muss man ja manchmal ein bisschen nachdenken. Was heißt jetzt Diamant? Muss ich auch manchmal nachschauen. Diamantene Konfirmation heißt 60 Jahre. Vor 60 Jahren wurden Sie konfirmiert in Schmerbach. 1966, wenn ich richtig rechne, und heute nach 60 Jahren, ja, sind Sie nun erneut in die Kirche eingezogen, vielleicht ein bisschen wie damals, und werden heute genauso nochmal Gottes Segen erbitten. Schön, dass Sie da sind. Dann haben wir noch was Zweites Besonderes, nämlich der Ostergarten wird hiermit auch offiziell eröffnet. Ist jetzt alles angerichtet, vorbereitet, wir haben wunderbares Wetter und jetzt kann es losgehen. Nachher bei den in Abkündigung am Ende des Gottesdienstes werden wir ihn dann offiziell eröffnen. Oben an der Orgel begleitet uns heute der Reinhold Strauß aus Finsterlohr und dann wünsche ich uns allen jetzt einen schönen und gesegneten Gottesdienst. Nehmen Sie gerne Platz zum ersten Lied, Nummer 166, Tut mir auf die schöne Pforte, die Strophen 1, 2, 4 und 5. Nun beten wir miteinander den Psalm 43, Nummer 724 und stehen dazu auf. Die Konfirmanden bitte ich zu mir nach vorne zu kommen. Psalm 43, wir beten im Wechsel und die Gemeinde antwortet immer mit dem rechts Eingerückten.
Gott, schaffe mir Recht. Und führe meine Sache wider das unheilige Volk.
Und erwähle mich von dem Falschen und bösen Leuten.
Denn du bist der Gott meiner Stärke.
Warum hast du mich verstoßen?
Warum muss ich so traurig gehen?
Wenn mein Feind mich drängt.
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten.
Und bringe zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung.
Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist.
Und dir, Gott, aber Vater, danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele?
Und bist so unglücklich in mir?
Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken.
Dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Wir beten weiter. Vater im Himmel, wir kommen heute zu dir mit ganz unterschiedlichen Gefühlen im Gepäck. Manche von uns bringen die Freude über ein Wiedersehen mit, das Glück der Erinnerung an 60 Jahre Konfirmation, die Dankbarkeit für Orte und Menschen, die uns Heimat geworden sind. Andere bringen Unruhe mit, die Sorge um eine Welt, die aus den Fugen gerät. Und die Trauer um das, was verloren ging oder im Wandel verschwindet. Wir danken dir, dass du uns hier in diesem Haus einen Ort der Ruhe schenkst. Ein Ort, an dem wir spüren, du bist da, egal woher wir kommen oder wohin wir gehen. Besonders bitten wir dich heute für unsere diamantenen Konfirmanden. Du hast sie durch Jahrzehnte begleitet, durch Höhen und Tiefen, durch Zeiten der Geborgenheit und Zeiten des Aufbruchs. Segne sie an diesem Festtag und stärke in ihnen das Vertrauen, dass sie bei dir immer eine bleibende Stadt haben. Öffne uns nun die Ohren und das Herz für dein Wort. Hilf uns zu verstehen, dass wir bei dir immer zu Hause sind, heute auf unserem Weg durch die Zeit und einmal auch in deiner Ewigkeit. Und alles, was uns jetzt heute Morgen noch ganz persönlich bewegt und beschäftigt, das bringen wir in der Stille nun vor dich, Herr. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Bitte nehmen Sie, bitte nehmt ihr wieder Platz. Hören wir nun auf die Schriftlesung für den heutigen Sonntag aus Markus 10, vom Herrschen und vom Dienen. Da gingen zu Jesus Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihm, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Amen. Wir antworten auf diese Lesung nun mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens und stehen dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie gern wieder Platz zum nächsten Lied, nämlich Welch ein Freund ist unser Jesus, Nummer 642, die Strophen 1 bis 3. Liebe Gemeinde, was ist für Sie eigentlich Heimat? Für manche ist es vielleicht ein bestimmter Blick vom Essplatz aus hinaus durchs Fenster, dass man diesen festen Blick hat und denkt, ja, das ist Heimat für mich. Andere würden vielleicht sagen, ja, wenn ich meine Kirchenglocken läuten höre, dann weiß ich, ich bin daheim. Oder ist es die schöne Landschaft, durch die man läuft und die man schon von Kindheit auf genauso kennt? Heimat hat auf jeden Fall viel mit einem bestimmten Ort zu tun oder mit mehreren Orten zu tun. Und nun denke ich, dass Sie, liebe Diamanten, Konfirmanden, dass Ihr Fest heute auch viel mit Heimat zu tun hat. Denn heute werden Sie viel zurückdenken an die Zeit damals, wie es war, als Sie noch jugendlich waren, als Sie so alt waren wie die beiden Konfirmanden, die jetzt eben neben mir standen, beim Psalm, das ist lange her, 60 Jahre, und Sie damals in Ihrer Heimat konfirmiert worden. Ja, also dieses Jubiläum ist auch eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit. Heimat hat aber auch was mit Menschen zu tun. Ja, ich kenne Leute, die auf die Frage nach der Heimat antworten, ja, Heimat ist dort, wo meine Familie ist. Und wenn ich ganz woanders in der Welt gerade bin, irgendwo in der Fremde, zum Beispiel in Amerika, und meine Familie ist da, dann habe ich trotzdem Heimatgefühle, obwohl die eigentliche Heimat so weit weg ist. Ich persönlich habe zum Beispiel gar nicht den einen festen Heimatort, weil ich als Pfarrerskind eben häufiger umgezogen bin. Das ist bei mir eher so eine Heimatregion, dass ich sagen würde, so der Nordosten Deutschlands, wo ich spüre, so wie die Leute dort sprechen, so wie die Dörfer dort aussehen, so sieht für mich Heimat aus. Aber wenn jetzt meine Eltern, weil meine Familie mich jetzt hier besuchen, obwohl es jetzt sehr weit weg ist, über 700 Kilometer, ist trotzdem dieses Heimatgefühl dann plötzlich da, weil einfach diese gewohnten Leute da sind, obwohl man ganz woanders gerade ist. Ja, umso härter ist es natürlich, wenn es die Heimat plötzlich gar nicht mehr gibt oder man keinen Zugang mehr zur Heimat hat. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit dem Brombachsee beschäftigt, mit dem großen Brombachsee und der Entstehung. Das hat mich interessiert. Das Tal wurde ja in den 80er und 90er Jahren damals geflutet. Und unten im Tal, da gab es ja diese Sägmühle. Und die Sägmühle ist dann komplett im Wasser verschwunden. Und ich frage mich, was hat das mit den Menschen gemacht, die dort unten in der Mühle aufgewachsen sind, die da ihre Kindheit verbracht haben, was ihr Heimatort war, der war plötzlich ganz verschwunden. Ja, das muss sicherlich ziemlich hart gewesen sein. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auf jeden Fall schön, wenn wir eine Heimat haben. Heimat hat ja was mit Geborgenheit zu tun, auch mit Sicherheit, mit Gewohnheit. In der Heimat geht es einem in der Regel doch recht gut. Jetzt hören wir aber gleich einen Predigtext, der uns eher in eine heilsame Unruhe versetzt und ja unser Bild von Heimat vielleicht auch ein bisschen in Frage stellt. Der Text stammt aus dem Hebräerbrief, Neues Testament, und am Ende des Briefs geht es auch um Heimat. Es geht darum, dass wir als Christen eigentlich noch eine ganz andere Heimat suchen sollten. Hören wir auf den Text aus Hebräer 13, die Verse 12 bis 14. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ja, eins vorweg, Heimat ist natürlich wichtig, denn Heimat kann einem eben sowas geben wie Geborgenheit und Sicherheit. Man verbindet ganz viel damit. Ja, Heimat ist wichtig, aber Heimat ist nicht das Wichtigste. Das sagt uns auch hier der Predigttext, denn Heimat ist ein Geschenk, aber der Schenker ist Gott und Gott steht über der Heimat. Man könnte auch sagen, unsere wahre Heimat liegt gar nicht hinter uns, sondern sie liegt noch vor uns. Ein kleiner Blick zurück. Die Menschen, die damals diesen Brief bekommen haben, den Hebräerbrief, die hatten größtenteils auch gerade ihre Heimat damals verloren. Und sie hatten keinen bestimmten Ort verloren, sondern sie hatten ihre religiöse Heimat verloren. Es waren judenchristliche Gemeinden. Judenchristlich klingt jetzt ein bisschen kompliziert, bedeutet kurz gesagt, es waren Menschen, die sind als Juden aufgewachsen, ganz normal am Sabbat in die Synagoge gegangen und haben eine Tora gelesen und kein Schweinefleisch gegessen und so weiter. und sind dann zum Glauben an Jesus Christus gekommen, sind also Christen geworden, deswegen Juden-Christen. So, aber was passierte? Daraufhin wurden sie teilweise aus der jüdischen Gemeinschaft komplett ausgeschlossen, sie wurden sozusagen aus dem Lager rausgeworfen. Und genau dieses Bild vom Lager, das kam ja hier gerade vor, das haben Sie gehört, da wird gesagt, Jesus hat auch draußen, also außerhalb des Lagers, hier außerhalb des Tores, gelitten, außerhalb des Stadttores von Jerusalem, sein Kreuzestod wird hier angedeutet. Und es wird gesagt, so wie Jesus damals rausgehen musste, außerhalb der Stadt nach Golgatha, so müsst ihr als Christen auch rausgehen aus den sicheren Mauern eurer Herkunft. Ja, das war für die Menschen damals ein großer Trost, denn man kann sich vorstellen, viele haben ja durch ihren Glaubenswechsel doch auch einiges verloren. Zum Beispiel einige Freunde oder teilweise haben die Familien sich komplett von ihnen abgewendet. Ja, es kam vor, dass man regelrecht ausgestoßen wurde. Ja, wenn man sich das bei uns heute vorstellt, so als würde die Familie plötzlich nichts mehr von einem wissen wollen und die Nachbarn wollen nichts mehr von einem wissen, man fühlt sich dann völlig ausgestoßen. Und der Hebräerbrief, der sagt dazu, ja, das ist hart, aber ihr seid trotzdem auf dem richtigen Weg, denn wir suchen jetzt miteinander eine ganz neue Heimat. Liebe Gemeinde, für uns stellt sich heute auch die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich meine Heimat verliere? Wenn ich das verliere, was mir wohlvertraut ist? Ich denke an so viele Menschen, zum Beispiel gerade, die aus der Ostukraine stammen und die da ihre Heimat verloren haben. Ja, da ist man an einem bestimmten Ort aufgewachsen, die Familie war da, die Freunde waren da, man hatte auch die gewohnten Kirchenglocken im Ohr, hat man immer gehört, bestimmte Lieblingsorte, die man eben hatte, und nun ist plötzlich alles weg. Entweder zerstört oder weil man keinen Zugang mehr hat zum Heimatort, ohne sein Leben riskieren zu müssen. Und wenn man das so durchmacht, frage ich mich, woran kann sich solch ein Mensch festklammern, der das alles verloren hat, was gewohnt war? Und ich glaube, dass da unser Glaube nochmal ganz besonders ins Spiel kommt, dass der Glaube einem da eine starke Heimat geben kann. Denn selbst wenn mein Heimatort irgendwann unerreichbar ist, selbst dann darf man die Heimat bei Gott immer noch spüren. In jedem Gebet, in jedem Bibelwort, in jedem christlichen Lied, das man singt. Ich wünsche uns allen natürlich, dass wir das nie erleben werden. Aber Fakt ist, die Zeiten, die wir jetzt gerade haben, die sind ziemlich unruhig. Einiges, was uns vor wenigen Jahren noch viel Sicherheit gegeben hat, bröckelt plötzlich weg. Und umso wichtiger ist es da, dass wir gerade in diesen Zeiten unsere Heimat nach oben, unsere Verbindung nach oben eben nicht verlieren, sondern sie vielmehr stärken. Liebe Gemeinde, auch als Kirche und als Gemeinde können wir, glaube ich, ziemlich viel mitnehmen aus diesem kurzen Predigttext, besonders aus dem berühmten Wort, was ja auch mal Jahreslosung war. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Allgemein wird Kirche hier im Hebräerbrief als wanderndes Gottesvolk beschrieben. Ja, als eine Gemeinschaft, die jetzt keinen festen Ort hat und wo alles genau festgelegt ist, sondern es ist eher so ein bewegliches Bild, ein dynamisches Bild. Und ich denke, dass genau dieses Bild auch ein wichtiges Zukunftsbild für uns als Gemeinde, als Kirche sein sollte. Ja, ein Bild, das uns auch den Druck nehmen kann. Natürlich, wir haben unsere festen Traditionen, die uns allen auch wichtig sind, wo wir auch viel mit verbinden. Wir haben feste Gewohnheiten und Abläufe auch im kirchlichen Leben und im Gemeindeleben. Wir haben auch feste Orte, mit denen wir persönlich sehr viel verbinden. Aber der Punkt ist, wir dürfen uns nicht nur darauf zurücklehnen. Denn die Zeiten, die ändern sich und auch da sollten wir eben beweglich bleiben. Der Hebräerbrief, der sagt uns, wir sollten eben auch nach vorne schauen. Auch als Gemeinde und als Kirche vorne schauen in Richtung Zukunft. Und um mal ein ganz konkretes Beispiel zu bringen. Ich denke, dass in Zukunft unsere Gemeinden bei dem ganzen Wandel viel weniger auf den Pfarrer fokussiert sein sollte. Und das sage ich auch ganz bewusst als Pfarrer. Wir sehen die Entwicklung. Ja, es gibt immer weniger Pfarrer, die für größere Zuständigkeitsbereiche verantwortlich sind. Man muss allein schauen, wie viele Pfarrerfahrstellen es vor 30 Jahren hier noch gab in der Region oder vor 60 Jahren, als Sie, liebe Diamanten und Konfirmanden, damals konfirmiert wurden. Ja, damals war die Struktur noch anders und alles war auch viel mehr auf den Pfarrer eben ausgerichtet. Und wenn man dann einen guten Pfarrer hatte und der ist plötzlich gegangen, ist damit auch einiges zusammengebrochen manchmal, weil man viel zu abhängig davon war. Und ich denke, in Zukunft muss noch viel mehr aus der Gemeinde selbst kommen. Also sozusagen keine Anstöße, die immer von oben kommen, sondern Anstöße, die von unten kommen, direkt aus der Gemeinde. Und dass das auch gelingt, das sieht man auch an unserer Gemeinde. Ja? Schauen wir auf die vielen, vielen Ehrenamtlichen, die wir haben, über 100. Ja, in so einer kleinen Gemeinde ist das wirklich sehr, sehr viel. Es gibt so viele Kreise und Gruppen und Veranstaltungen, die von den Ehrenamtlichen in die Welt gesetzt wurden, die von Ehrenamtlichen betreut und organisiert werden. Und genau das macht eine Gemeinde wirklich auch stark, beweglich und zukunftsorientiert. Und ein wunderbares Beispiel ist natürlich auch der Ostergarten, den wir heute eröffnen. Es war ja damals nicht so, dass ein bestimmter Pfarrer oder Dekan oder Bischof oder Oberkirchenrat von oben gesagt hat, ihr macht das jetzt mit dem Ostergarten, sondern es ist aus der Gemeinde selbst gekommen. Einfach die Idee und die ganze Umsetzung bis heute, ja, so viel ehrenamtliches Engagement, was da investiert wird in diesen Ostergarten, ja, ohne dieses Ehrenamt würde das überhaupt nicht funktionieren. Und ich könnte auch so viel mehr Beispiele nennen. Mir ist einfach wichtig zu sagen, ja, Traditionen sind auch sehr wichtig, denn Traditionen können einen auch durch die Zeiten tragen und viel Halt geben. Sie sind ja schließlich auch über lange Zeiten gewachsen. Aber wir sollten uns als Kirche eben nicht nur darauf ausruhen, sondern auch mutig und beweglich in die Zukunft blicken. Liebe Gemeinde, nun sind wir ja gerade in der Passionszeit, in der wir an das denken, was Jesus damals für uns erlitten hat. Das hören wir hier auch im Text. Jesus hat gelitten vor dem Tor. Und genau das hat dann nochmal eine ganz andere Tür aufgemacht für uns, für eine ganz andere bleibende Stadt. Jetzt haben wir noch nicht Ostern, aber ich denke, wir können jetzt auch in der Passionszeit schon vorsichtig auf das blicken, was wir in 2 Wochen als Christen miteinander feiern werden. Dass Jesus zwar gelitten hat, dass Jesus zwar gestorben ist und zwar grausam gestorben ist, aber dass es eben noch nicht das Ende der Geschichte war, sondern dass der Tod am Ende eben nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben. Und ich freue mich, dass wir mit dem heutigen Gottesdienst jetzt hier auch den Ostergarten eröffnen, denn der Ostergarten erzählt ja genau von dieser Botschaft, von unserer christlichen Kernbotschaft. Und viele, viele Menschen werden jetzt wieder kommen, wie auch in den letzten Jahren viele Menschen gekommen sind und ja, diese Botschaft hören und hoffentlich auch diese Botschaft ja, für sich auch annehmen und damit weiterlaufen. Ja, liebe Gemeinde, vielleicht denken Sie jetzt heute, wenn wir so über Heimat nachdenken, an einen bestimmten Ort, der sich für Sie nach Heimat anfühlt. Oder an einen Menschen, halten wir das Gefühl ruhig fest. Halten wir dieses Gefühl ruhig fest, aber vergessen wir nicht, Gott hat noch mehr für uns bereit. Nämlich eine Heimat, die uns niemand nehmen kann. Und egal, wie das Leben noch wird, ob sich Dinge verändern, ob etwas verloren geht, diese Heimat bleibt, weil Jesus Christus sie für uns geöffnet hat. Zu ihm und zum Glauben an ihn, an Jesus Christus, haben Sie, liebe Diamanten und Konfirmanden, damals vor 60 Jahren bewusst Ja gesagt. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch noch heute und in der Zukunft immer noch mit ganzem Herzen tun können. Amen. Nun singen wir vom Lied Nummer 329. Bis hierher hat mich Gott gebracht, die Strophen 1 bis 3. Liebe Jubilarinnen und Jubilare, heute feiern wir Ihre diamantene Konfirmation. 60 Jahre ist es her, dass Sie damals in Schmerbach sich zum christlichen Glauben bekannt haben und eingesegnet wurden. Heute soll Ihnen Gottes Segen erneut zugesprochen werden. Vor der Einsegnung denken wir in einem Moment der Stille, aber auch an denjenigen aus Ihrem Jahrgang, der heute leider nicht mehr mit dabei sein kann, weil er bereits verstorben ist, nämlich Manfred Bender. Wir erheben uns dazu. Ein Moment der Stille. Und nun bitte ich Sie alle zur Einsegnung hier vor den Altar zu kommen. Irmgard Wank, geborene Meißner, Renate Kellermann, geborene Zipfel, Hannelore Döppert, geborene Ehmann, Kurt Schürger und Georg Kellermann. Nun möchte ich Ihnen gerne den Segen Gottes zusprechen. So spricht Gott der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. Und nun darf ich Ihnen noch die Urkunden überreichen an Irmgard Wank, geborene Meißner. Renate Kellermann, geborene Zipfel. Hannelore Döppert, geborene Ehmann. An Kurt Schürger. Und an Georg Kellermann. Nun dürfen Sie gerne wieder zu Ihren Plätzen gehen. Und wir beten jetzt noch miteinander. Nach den Bitten sprechen wir immer: Herr, erbarme dich. Gott, unser Vater, du bist unsere Heimat heute und an jedem neuen Tag unseres Lebens. Zu dir kommen wir mit allem, was uns bewegt. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich nach Heimat sehnen, für die, die ihre Heimat verloren haben durch Krieg und Gewalt, die nicht mehr zurück können. Schenk ihnen Schutz, schenke ihnen neue Orte der Geborgenheit. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich für alle, denen Vertrautes verloren gegangen ist, durch Abschied, durch Krankheit oder durch Veränderungen im Leben. Sei du ihnen nahe und schenke ihnen Halt, wenn vieles unsicher geworden ist. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich für deine Kirche, dass sie beweglich bleibt und auch offen für neue Wege, dass Menschen in ihr Gemeinschaft und Heimat finden und dass viele Menschen bereit sind, sich auch einzubringen und deinen Glauben lebendig zu halten. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich heute auch besonders für die diamantenen Konfirmanden. Wir danken dir für ihren Lebensweg, für alles, was sie getragen und geprägt hat. Segne sie weiterhin und schenke ihnen Vertrauen auf dich heute und in allem, was noch vor ihnen liegt. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Herr, wir danken dir auch für unseren Ostergarten, der heute eröffnet wird. Wir danken dir für die vielen Menschen, die sich engagieren und die mithelfen. Schenke uns ebenso viele Menschen, die jetzt auch kommen, und viele Menschen, deren Herzen von der Osterbotschaft berührt wird. Segne uns die nächsten 3 Wochen Ostergartenzeit. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten dich auch für uns alle. Stärke unseren Glauben, damit wir unsere wahre Heimat bei dir suchen und schon jetzt aus dieser Heimat leben dürfen und dieser Hoffnung. Dir vertrauen wir uns an, heute und alle Tage. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und alles Weitere legen wir noch in ein gemeinsames Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmt ihr gerne nun noch einmal Platz zum Lied. Nun danket alle Gott, Nummer 321. So, an dieser Stelle möchte ich jetzt mal alle nach vorne bitten, die in irgendeiner Weise beim Ostergarten mithelfen. Kommen Sie mal nach vorne. In irgendeiner Weise, selbst wenn man einen Kuchen backt. Ja, man sieht, der Platz wird ein bisschen eng hier. Die halbe Kirche kommt nach vorne. Ja, ist schön zu sehen, das große Team. Und das Team ist ja noch sehr, sehr viel größer, muss man auch sagen. So viele, die mithelfen, schon mitgeholfen haben. Beim Planen, beim Aufbauen, Führungen, Begleitungen, Bewirtung und noch viel mehr. Und das ist, wie ich in der Predigt schon gesagt habe, wirklich ein ganz, ganz schönes Zeichen, dass sich hier so viele finden jedes Mal und diesmal sogar einige neue Gesichter dazugekommen sind in dem Team. Das freut uns sehr und da wollen wir Ihnen jetzt schon mal danken und euch jetzt schon mal danken für allen Einsatz und alle Mithilfe Und das ist natürlich alles auch für einen bestimmten Zweck. Es geht ja nicht darum, dass die Leute dort eine nette Wanderung durch die Natur bekommen, was sie nebenbei natürlich auch bekommen, durch einen schönen Ort, oder dass man da nett unterhalten wird, sondern ja, dass man die Botschaft, unsere Kernbotschaft gehört, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir das dann Schritt für Schritt durchgehen durch die einzelnen Stationen bis hin zum leeren Grab und zur Emmausstube, wo wir die Auferstehung verkünden. Da werden viele Leute kommen. Sicherlich auch wieder über 1000 Leute insgesamt. Es wurde viel Werbung gemacht, viele Führungen haben sich schon angemeldet. Und ja, jetzt kann es losgehen, heute schon mal mit wunderbarem Wetter. Wir können uns auf die nächsten 3 Wochen, glaube ich, freuen. Und ich wünsche uns allen einfach eine gesegnete Ostergartenzeit. Und hiermit erkläre ich den Ostergarten offiziell für eröffnet. Vielen Dank. Nehmt gerne wieder Platz. Dann kommen wir noch zu den allgemeinen Abkündigungen. Das letzte Opfer hier. In Lichte, er gab 127,10 €, war für die Bibeltage bestimmt. Heute ist das Opfer je zur Hälfte für die eigene Gemeinde und für den Ostergarten bestimmt. Herzlichen Dank für alle Gaben. Gott segne Gebergaben und Empfänger. Schauen wir voraus auf die nächste Woche. Da ist am Mittwoch um 14 Uhr Seniorentreff in Finsterlohr im Gasthaus zum Grünen Baum. Und nächsten Sonntag, am Palmsonntag, wird dann herzlich zu den Gottesdiensten nach Lichte um 9.15 Uhr und nach Schmerbach um 10.30 Uhr jeweils mit Predikanten Hartung eingeladen. In Schmerbach wird dann auch der Posaunenchor spielen. Dann möchten wir nochmal herzlich einladen zum Gemeindeausflug am 26. April. Das haben wir auch schon ins Blättle geschrieben. Wir werden Richtung Aalen, Richtung Ostalb fahren, unterwegs einen Reisegottesdienst feiern an einem Geheimort, der auch noch geheim bleibt und eine Überraschung sein wird, und dort nach einem Mittagessen dann in den tiefen Stollen fahren, ins Besucherbergwerk. Und das ist wirklich was Interessantes, so eine Erlebnisführung von jung bis alt, für alle geeignet. Wir haben es mit unseren Kindern gemacht vor 2 Jahren oder im letzten Jahr, und es war auch sehr, sehr eindrucksvoll. Also da eine herzliche Einladung. Man kann sich bis zum Sonntag davor, also bis zum 19. April noch anmelden, unter anderem auch bei Erika Juncker. Ja, da wollte ich noch was zur Mesener Stelle sagen. Sie haben ja die Ausschreibung sicherlich gelesen im Mitteilungsblatt vom letzten Mal. Genau, also ab 1. Mai suchen wir hier eine neue Mesnerin für Lichte. Alles Genauere stand ja dann in der Ausschreibung drin. Bisher gab es noch keine Bewerbung, wollte ich offiziell sagen. Bisher leider noch keine, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, und ich würde mich sehr freuen, wenn sich da jemand das vorstellen könnte, sich drauf zu bewerben. Alles Weitere ist noch im Mitteilungsblatt nachzulesen, und nun erheben wir uns vor dem Segen und singen "Verleih uns Frieden gnädiglich". Nun wünsche ich Ihnen, zusammen auch mit den Familien, ein schönes Fest heute. Genießen Sie die Zeit, die gemeinsame Zeit heute nach 60 Jahren miteinander, und allen anderen einen schönen und gesegneten sonnigen Sonntag. Und ja, geht nun hinein in die kommende Zeit, auch in die kommende Ostergartenzeit, mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden.